sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena, wie geht's?
Mir geht's super. Ich hatte einen super Sommer. Wir haben uns super lange nicht gesehen und ich freue mich, dass wir endlich wieder podcasten. Wie
ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch wirklich sehr. Ich habe ich hab noch ein paar Tage, ne, Ferien habe ich nicht, aber es sind noch ein paar Tage Schulferien. Ich hatte auch mir kam der Sommer sehr lang vor. Bei uns war das ja sehr, sehr versetzt und antizyklisch sozusagen. Ich habe mein Danowski-Buch dann so im Juli zum Beginn der Schulferien fertig gemacht. Und das liegt jetzt gerade bei der zweiten Lektorin und dein Buch ist erschienen und irgendwie ist das was ganz Unterschiedliches, aber wir hatten beide so ein bisschen, als war jetzt nicht so ein stiller Sommer, oder? Sondern es ist schon was ordentlich was passiert.
Es ist ordentlich was passiert. Still. Oh. Ja, stimmt, es ist ordentlich was passiert, aber während du noch geschuftet hast, habe ich schon in Italien nicht in der Sonne gelegen, weil da war es zu heiß, aber habe da schon so rumgeschimmelt und Luft geholt und mich innerlich vorbereitet auf das Erscheinen meines Buches. Und jetzt bin ich ganz happy, dass es da ist. Und es war ganz interessant, weil es erschienen ist an dem Tag, an dem ich auf der Rückreise war, also quasi
das
auf der Autobahn.
Das wollte ich gerade fragen, ja, erzähl.
Und alle hatten es schon irgendwie in der Hand, nur ich nicht, weil das erste Druckexemplar kam an dem Tag an, an dem wir weggefahren sind. Und es hat dann freundlicherweise deine liebe Frau Diana für mich aus dem Paket geholt und fotografiert. Und das war fast so schön, wie es selber in der Hand haben.
Second ja, das best, war ganz, das war ganz, ganz schön und ganz rührend, weil Diana und meine Tochter und ich ein paar Tage bei euch in der Wohnung waren in Berlin. Und und da kam dann genau das Buch an. Und war auch tatsächlich ein bisschen so, ist natürlich für uns immer, wir haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht, das ist für uns immer so ein bisschen, gemischte Gefühle, wenn ihr uns in eurer Wohnung wohnen lasst, weil ihr dann nicht da seid. Ja. Aber dadurch, dass das Buch dann da war, war es ein bisschen so, als wenn ihr auch da gewesen wärt. Ich habe es sogar am Tag vorher schon bekommen. Also ich habe es bekommen, unmittelbar bevor ich dann in deine Wohnung gekommen bin, um dann da Tisch und Bett mit dem Buch zu teilen, habe ich es auch schon ausgepackt. Und es ist so prachtvoll. Es ist, wir reden über das Buch heute und wir feiern das Buch.
Yes.
Und lass mich kurz auch wirklich den Gegenstand an sich feiern, weil ich finde, es ist wirklich Junge Frau war schon stilbildend, mir fällt es natürlich auch auf, weil du hast mir auch ein paar Nachahmerprodukte gezeigt. Also das hat so eine, die Cover-Ästhetik ist tatsächlich stilbildend gewesen. Es war besonders schön. Ich finde aber, bei euch ist es immer so unheimlich still. Von Alena Schröder. Am 1. August bei DTV erschienen. Ich finde das Buch sogar noch, sieht noch schöner aus als Junge Frau. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja, ich find's auch fantastisch. Ich find's wahnsinnig schön und mir gefällt, wie diese heitere Optik so mit dem eher düsteren Titel clasht. Das gefällt mir irgendwie ganz, ganz gut.
Ja, ja. Ich mag die Vögel, die ich für Meisen halte, ohne mich richtig auszukennen. Wahnsinnig gerne und das Hellblau ist tatsächlich natürlich auch eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Ein wunderschönes Buch.
Danke, es freut mich sehr.
Und es liegt auch wahnsinnig gut in der Hand, es hat die perfekte Länge, wobei ich, das Lustige ist, jetzt kann ich dir nicht zeigen, weil wir gerade Skype ausmachen mussten. Ich bin jetzt auf Seite 266, also ich lese es zum zweiten oder vielleicht sogar teilweise zum dritten Mal, weil ich das neue Ende immer noch nicht so ganz durchgelesen habe. Du hast ja am Ende noch ein bisschen weitergearbeitet und es ist interessant, nachdem ich es das letzte Mal gelesen hatte im Februar oder März. April, weiß ich nicht mehr genau. April, Mai, Juni, oh Gott, das ist gar nicht so lange her alles. Jedenfalls war es sehr lustig, weil das Buch kam und ich habe dann so gedacht, mein Gott, was hat sie denn da jetzt am Ende eigentlich noch? Hat sie noch viel anders gemacht? Und dann habe ich so nach hinten geblättert und dann lese ich so, Bevor sich ihre Großmutter weiter mit dem Sterben beschäftigen konnte, musste Hannah die Sache mit der Jalousie erledigen. Und ich dachte so, oh Gott, das ist natürlich echt schon genial, dass sie am Ende nochmal so den Anfang von junge Frau aufgreift und war so mindblown. Aber ich sehe, es handelt sich um eine Leseprobe, die ihr da ja, noch genau. reingedonnert habt, ey.
Genau, schön noch ein bisschen aufgeblasenes Buch mit einer Leseprobe vom alten Buch. Ja, ich habe auch, das hat viele Leute irritiert. Ich habe auch schon gehört, bei mir fehlt die Danksagung. Also Leute, die zu Recht annehmen konnten, dass sie in der Danksagung stehen, kurz etwas enttäuscht waren, dass sie die Danksagung nicht finden. Aber die Danksagung ist vor der Leseprobe, also für alle, die noch suchen.
Ich finde das total gut, weil, also das ist tatsächlich eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Ich finde es gut, dass die Leseprobe da hinten drin ist, weil das gleich im Paratext so ein paar Themen des Buches ja auch tatsächlich anreißt. Also es ist ja so, wenn man eines Tages deine Bücher nicht beim Erscheinen, sondern irgendwann, weiß ich nicht, in ein paar Jahren lesen, wird sich die Frage stellen, was lese ich denn jetzt eigentlich zuerst? Weil natürlich ist Junge Frau zuerst erschienen, aber es ist schon so, dass gerade wenn man sich jetzt den Anfang und das Verhältnis von Hannah und ihrer Großmutter Evelyn anguckt, dann kommt ja, bei euch ist es immer so unheimlich still, chronologisch vor Junge Frau.
Ja, also ich würde sagen, es ist irgendwie saftig in der Mitte platziert. Es ist eigentlich egal, mit welchem man anfängt, ehrlich gesagt. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das geklappt hat, dass die unabhängig voneinander zu lesen sind und das eine nicht eine tatsächliche Fortsetzung vom anderen ist und auch nicht ein Prequel oder so, das kann man ja auch nicht sagen. Also irgendwie gefällt mir das ganz gut. Ich finde es ganz pleatsch, wie wir Norddeutschen sagen. Von mir selber.
Das schneidest du noch raus, bitte, ey. Okay. Ja, gut.
Was mein Selbstlob oder den Ausdruck
Pleatsch? Nein, den Ausdruck Pleatsch. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Ich bin ja wirklich, ich bin wirklich in Norddeutschland inzwischen zu Hause und ich habe ja eh auch hier familiäre Wurzeln und so weiter. Meine Kinder sind hier geboren und ich möchte halt nur keine norddeutschen Ausdrücke hören.
Alles also, klar, okay.
Ich fände es besser als Stummfilm hier, glaube ich. Naja, egal. Zum Thema Stummfilm, bei euch ist es immer so unheimlich still. Ich habe so richtig so eine Radiomoderatorenstimme, weil ich mir so viele Fragen aufgeschrieben habe über deinen.
Geil, hau raus.
Also das ist total, ich finde es auch, es ist wie so ein, es gibt ja irgendwie so, es gibt so verblüffende Geduldsspiele oder so optische Täuschungen, wo Sachen auf unterschiedliche Art und Weise ineinander passen und es ergibt eigentlich immer irgendwie Sinn, aber vielleicht ein bisschen anderes Bild. Und so ist es tatsächlich hier auch. Also die Bücher sind miteinander verschränkt, aber man kann echt nicht sagen, dass eins nach dem anderen kommt. Aber es würde total Sinn machen, wenn zum Beispiel zu diesem Buch es einen Epilog gäbe, wo Hannah und ihre Großmutter nochmal aufeinandertreffen oder so. Also insofern finde ich das super mit der Leseprobe. Wie ist denn jetzt so dein, also du hast von dem Veröffentlichungstag erzählt, es ging am Ende alles ganz schön schnell. Also gerade so die letzten 2-3 Monate der Arbeit an deinem Buch, die treue HörerInnen haben es ja auch miterlebt. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl zu dem Buch? Hast du so ein bisschen Abstand? Bist du auf eine Art mittendrin? Wie siehst du jetzt das Buch? Ist das Buch dir auf angenehme Art jetzt vielleicht ein bisschen fremd? Entdeckst du es wieder über die Lesung? Oder ist das noch alles so ein sehr, gerade noch ein sehr aktiver Prozess?
Ist noch ein sehr aktiver Prozess. Also erstens freue ich mich total. Ich bin echt total happy, dass das Buch in der Welt ist und zumindest jetzt nicht total abkackt. Und alle, die es irgendwie gelesen haben, finden es gut. Und die es nicht gut finden, sagen es mir nicht. Und das ist eigentlich ein Zustand, den ich super finde.
Du wirst mit Liebe überschüttet und
ja, völlig zu Recht. Genau, ich kriege ganz viele ganz tolle Rückmeldungen Und das ist irgendwie schön. Ich kriege auch erste Fehlermeldungen. Also ich habe mich auch schon richtig, ich bin quasi als Kryptoschwäbin enttarnt worden, als Kostümschwäbin.
Okay, okay.
Ich habe Wurst und Fleischsalat gleichgesetzt, verwechselt. Das ist mir tatsächlich, ja. Lustigerweise ist mir das wirklich peinlicher, als es sein müsste. Das ist halt ein dummer Fehler. Und ein Berufsoboist hat sich beim Verlag gemeldet und mich darauf hingewiesen, dass an einer Stelle ich in dem Song Twist in My Sobriety eine Klarinette für eine Oboe halte. Und was auch peinlich ist, weil man hört natürlich, dass es keine Klarinette, sondern eine Oboe ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, höre ich das auch. Ich weiß gar nicht, wie ich auf eine Klarinette gekommen bin. Und dass nun ausgerechnet die Oboe, die nun in der Popmusik nicht gerade überrepräsentiert ist, an dieser Stelle ihren Auftritt verwehrt bekommt, natürlich nicht in Ordnung ist. All diese Dinge werden in der nächsten Auflage, so es eine gibt, aber ich hoffe schon, geändert und korrigiert werden. Also im Moment beschäftige ich mich ein bisschen damit und weil ich gerade Lesestellen zusammensuche und zusammenkürze, entdecke ich natürlich auch die ganze Zeit so überflüssige Sätze. Aber das kennst du ja bestimmt, oder? Dass man dann immer, man liest diese Texte nochmal und streicht halt Sätze weg, die man dann nicht vorliest, um die Lesestellen zu kürzen und stellt fest,
ja,
hättest du eh weglassen können. Was sollte das?
Absolut. Absolut, ja.
Aber abgesehen davon habe ich irgendwie gerade ein ganz versöhnliches und liebevolles Verhältnis zu diesem Buch, muss ich sagen. Und bin irgendwie verblüfft, dass es da ist.
Du weißt ja, dass eines meiner Lieblingsthemen dieser, ja, und auch so meine These, warum Schreiben so unter Umständen und immer mal wieder so wahnsinnig schmerzhaft, unangenehm und frustrierend ist. Dieses Phänomen ist ja das einzige. Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Dieses Zitat von Walter Benjamin, was ich dann immer wieder bringe, weil ich kein anderes Zitat überhaupt kenne. Wie ähnlich ist denn die Totenmaske jetzt hier der Konzeption?
Nicht so ähnlich, ehrlich gesagt.
Oh, wie toll! Erzähl! Ich bin fasziniert. Weil das kann ja total schön und total toll sein. Oder auch, aber offenbar ist es gut. Erzähl. Inwiefern?
Ach, ich glaube, dass ich nicht so eine super konkrete Vorstellung hatte am Anfang. Aber ich war immer davon ausgegangen, dass es mir vergleichsweise leicht fallen würde oder dass es nicht so schwierig wird. Und dann ist es doch ganz schön schwierig geworden, aber vielleicht dann am Ende ein kleines bisschen besser sogar, als ich es mir so ausgemalt hatte.
Okay, also das heißt, das Buch ist, es sind Sachen passiert beim Schreiben und es sind jetzt Dinge im Buch, die dich selbst möglicherweise überrascht haben oder mit denen du nicht gerechnet hast.
Ein bisschen, ja, doch, ja. Auf jeden Fall.
Fällt dir da jetzt so auf Anhieb, du hattest ja keine Gelegenheit, dich auf unser Gespräch irgendwie vorzubereiten.
Nö.
Fällt dir da auf Anhieb vielleicht irgendwie ein Beispiel ein? Also, weiß ich nicht. Gibt es eine Figur, die sich anders entwickelt hat, als du das gedacht hattest? Denn es kommen ja, also teilweise tauchen, ich tue jetzt immer so, als hätte keine von unseren HörerInnen jemals von irgendeinem Buch von dir gehört. Ich schwanke so ein bisschen zwischen, ich tue so, als wenn alle genau wissen und alles genau kennen oder sie kennen es gar nicht. Also es gibt ja, es gibt so Mutter-Tochter-Linien, die sich durch beide Bücher ziehen. Darauf würde ich auch gleich gern nochmal eingehen. Es gibt aber natürlich Stichwort Schwäbischkeit und was da so los ist im Ländle, wie ihr sagt. Da gibt es einen ganzen Cast an neuen Figuren. Hat sich da eine Figur anders entwickelt, als du es gedacht hättest? Warst du von jemandem überrascht oder hat sich irgendwie ein Schwerpunkt verändert beim Schreiben oder guckst du zurück und siehst, sehr interessant, das und das an dem Buch ist eigentlich viel gewichtiger, als ich es am Anfang gedacht hätte?
Ich habe
echt sehr viel Zeit zum Nachdenken.
Ja, danke, dass
ich kann weiß, auch weiter das zu schätzen.
zu schätzen. Ja, tatsächlich, also ich habe die ganze Zeit beim Schreiben überlegt, beziehungsweise ich habe dann nicht mehr so viel überlegt, weil ich dachte, ach, das ist auch nicht so wichtig, wen es interessiert, soll halt das andere Buch lesen und wen es nicht interessiert, dem kann es ja egal sein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man die Tatsache, dass Evelyn von ihrer eigenen Mutter so zurückgelassen worden ist. Also das, was quasi so mit eins der Hauptthemen ist aus Junge Frau.
Ja.
Wie ich das in diesem anderen Buch quasi thematisiere, also warum diese Mutter irgendwie keine Rolle spielt, warum die eher so eine negativ besetzte Figur ist in Evelyns Augen und warum über die nicht geredet wird. Und ich dachte, ich muss es gar nicht so groß verhandeln, weil ist auch nicht so wichtig. Und dann habe ich festgestellt, dass es doch wichtig ist und habe irgendwie einen ganz okayen Dreh gefunden.
Es gibt diese sehr rührende Szene, wenn ich das sagen darf, wo Evelyn so ein bisschen nach ihrer Mutter sozusagen, ich halte es jetzt mal vage, so forscht so ein bisschen, oder danach, wo sie sich so fragt, also das ist ja, also mal so, dadurch, dass Evelyn sich mit Umweg über ihre Enkeltochter Hannah, die plötzlich sozusagen bei ihr auftaucht, das ist der Anfang des Buches, also die plötzlich im Körbchen oder im Tuch, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Die kleine Moses im Wäschekorb.
Im Wäschekorb natürlich bei ihr mit vor der Tür steht. Also im Umweg über Hannah setzt sich Evelyn mit ihrer Tochter Silvia auseinander und fängt dann an, sich auch noch mal mit ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Und das ist eine sehr, also du spielst jetzt auf diese Szene, glaube ich, an, die ich auch meine.
Genau, sie liest alte Briefe, die sie lange nicht gelesen hat. Und tatsächlich habe ich das mit dem, also ich habe diese Briefe zwar irgendwie erwähnt, aber ich habe es dann am Ende irgendwie nicht aufgelöst. Und das war zum Beispiel eine der Sachen, wo ich am Ende noch mal ran sollte. Und da bin ich irgendwie total happy, dass mir dann am Ende in dieser doch etwas gehetzten Schlussphase noch der Kniff gekommen ist, wie ich das auflösen kann und dass sie diese Briefe liest und feststellt, sie ist ihrer Mutter gar nicht so unähnlich. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich hier die ganze Zeit so lobend über mein eigenes Schaffen rede.
Ich finde das total super. Ich finde das genau richtig. Das hast du dir wirklich.
Aber ich habe das Gefühl, dass mir da ein Kniff geglückt ist, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das ist zum Beispiel was irgendwie anders gekommen ist, als ich es vorher gedacht hatte. Und auch die Betty, die etwas wilde, wüste Tante, die da eine Rolle spielt.
Die heimliche Hauptfigur.
Heimliche Hauptfigur, genau, hat, wie ich finde, auch ein paar Aspekte gekriegt oder sozusagen eine charakterliche Dimension dazu bekommen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, als ich sie so angelegt habe. Und das hat sich dann so ergeben beim Schreiben.
Toll.
Ja.
Sagte er. Geistesabwesend. Nein, nochmal. Also noch mal ganz kurz zurück auf die. Mir ist das richtig auch aufgefallen, jetzt beim Lesen des physischen Buches. Ich finde, das ist eine, ja, also alle, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, und da, in dem Fall muss ich wirklich sagen, vor allem diejenigen, die Junge Frau gelesen haben, das ist wirklich eine absolute Schlüsselstelle geworden, diese Stelle. Und man denkt immer so, naja, gut, liest in alten Briefen, kenne ich Wesig, war ich schon. Aber das ist wirklich, also wie du das gelöst hast, weil es wirklich so ist. Ich nehme jetzt, glaube ich, wenn ich zu viel vorwegnehme, dann schneide es bitte weg. Aber es passiert ja genau das. Es ist total interessant, weil Evelyn sucht in diesen Briefpassagen etwas, was sie nicht findet, nämlich irgendwie
eine Erklärung, eine Entschuldigung. Ja, und
auch Äußerungen von Nähe ihrer Mutter, genau, die sich entweder in einer Entschuldigung oder in einer Erklärung niederschlagen. Also sie, und dann findet sie aber die Nähe und das Liebevolle eigentlich in dieser Ähnlichkeit. Und es ist so eine ganz, also es ist wirklich, und es ist ja nicht, das ist nicht viel, das ist netto vielleicht eine Dreiviertelseite oder so. Also, dass du wirklich aus den Briefen auch zitierst und so, das ist nicht viel, aber es wird einem total klar. Und wie du gerade gesagt hast, du kannst ruhig mal zustimmen, wenn ich dich lese.
Ja, du hast recht, Till. Lass es mich einfach genießen und still in mich aufnehmen.
Du hast total recht.
Diesen herrlichen Moment.
Man muss
passiert ja selten genug, verdammt nochmal.
Ja, von mir, das stimmt, ey. Sehr Zuckerbrot und Peitsche hier normalerweise. Mm. Du hast gerade erzählt, da möchte ich jetzt wirklich auch nochmal drauf zurückkommen, weil das auch im Podcast im Grunde genommen live mitzuerleben war. dass wir eigentlich schon die Folge hier hatten, yeah, wie geil mein Buch ist fertig. Und dann kam die nächste Folge. Ich habe mein Manuskript zurückbekommen. Mein Buch ist nicht fertig.
Ja, aber wie toll, dass man, dass ich Leute im Verlag hatte, die das gelesen, gesehen und angemerkt haben, weil sie hätten es halt auch lassen können. Wen interessiert es? Meine Güte, wir drucken das jetzt weg. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und dafür bin ich total dankbar, dass sie da so den Finger draufgelegt haben und gesagt haben, da musst du noch mal ran. Das hat sich echt total gelohnt. Und das ist echt eine Stelle, wo sich es wirklich gelohnt hat, dass ich da noch mal ran bin, finde ich.
Ich bin super happy, dass du das erwähnt hast, weil das auch nochmal für mich anschließt an die Folge Freude am Schreiben, weil wir da gerade so im Grunde genommen dieses Kollaborative und so weiter und die Gemeinschaft, das buchstäblich das Zusammenarbeiten als eigentliche Quelle von Freude irgendwie identifiziert haben. Und das ist einfach so ein schönes Beispiel dafür, finde ich, dass man eigentlich denkt, man hat alleine gegeben, was man konnte und es ist auch gut so, was ja ein total toller Zustand ist. Und dann kommen nochmal so diese 20-200% obendrauf, dass man plötzlich merkt, ja, aber durch die anderen und durch die Kollaboration ist es irgendwie noch besser und das ist einfach so schön.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch.
Ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, aber es gibt wirklich... Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen durcheinander gekommen sind jetzt beim Podcast, weil sie normalerweise jede Folge und auch chronologisch hören und so weiter, aber sich geweigert haben, schrägstrich keinen Bock hatten, die Folge
Freude am Schreiben zu hören. Ja, ich hörte davon und finde es lustig, dass wirklich unsere liebsten Freunde keinen Bock haben, uns dabei zuzuhören, wie wir uns freuen.
Aber es ist unsere eigene Schuld. Es ist halt off-brand. Und wir haben irgendwie, wir müssen on-message bleiben. Und,
wir müssen auch mal ein bisschen ausbrechen zwischendurch aus dem Trott des Elends, von den Faden des Leids. Meine Güte. Ja. Nächstes Mal sprechen wir über Verwahrlosung, Leute. Da kommt er wieder voll auf eure Kosten. Also,
oh geil, stimmt, Verwahrlosung. Ich freue mich so richtig darauf. Vor allem, ich meine, du hast mich ja vorhin kurz gesehen, ich sehe so gut aus, aber es lag wirklich daran, erstens, dass du immer so einen gütigen Blick auf mich hast.
Ja, gütig vor allem.
Ich glaube, dass die Müll- und Material- und Gegenstandsberge in diesem engen Zimmer irgendwie ein sehr warmes Licht reflektieren oder irgendwas. Also nachher reden wir über Verwahrlosung nächstes Mal, da freue ich mich echt drauf.
Ja, ich mich auch.
Also ich bin jetzt aber erstmal total, bin irgendwie sehr happy, dass wir dass es dieses wirklich sehr schöne Beispiel für gelungene nochmal Zusammenarbeit und Verbesserung durch Zusammenarbeit gibt. Ja. Und wir sind auch schon, also für mich ist es ganz interessant, weil ich wusste ja dann, dass du vorhast, bei euch ist es immer so unheimlich still, Silvia zu widmen, der Mutter von Hannah. Hannah, die im Grunde genommen jetzt nicht die einzige Erzählerin, aber doch so die zentrale und treibende Figur von junge Frau. Und ich habe dann beim Lesen habe ich so gedacht, ah, das ist ganz interessant. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ach, das ist toll, weil das ist eigentlich, ich finde, dass du es sehr geschickt gemacht hast. Ich habe beim ersten Lesen gedacht, das ist eigentlich, jetzt macht Alina was anderes. Das ist ja total schön. Das ist eigentlich ein Buch über Freundschaft. Es ist ja schwer, über Freundschaft zu schreiben. Aber es ist irgendwie so, ich hab so das Buch erstmal so gelesen, als Silvia entwurzelt sich aus Berlin und kehrt zurück. Und legt so ganz viele, so Verbindungen aus der Vergangenheit, was ja was ganz Unangenehmes sein kann. Aber eigentlich gewinnt sie so ihren alten Freundeskreis zurück und nochmal anders, als sie ihn je gehabt hat. Und das fand ich total schön. Und dann kam halt natürlich der richtige Hammer, dass ich dann natürlich doch gemerkt habe, okay, das ist sozusagen die... Das ist die äußere Gestalt tatsächlich des Buches, finde ich, zu großen Teilen, dass es eine Freundschaftserzählung ist. Aber darunter und eben nicht jetzt so wink mit der Blockhütte mäßig, darunter setzt du aber total konsequent dieses Thema Mutter-Tochter-Prägung durch die Generationen fort. Das ist auch Mutter, das ist genau wie, es ist nicht genau wie, aber es ist wie junge Frau eine Mutter-Tochter-Erzählung über die Bedeutung von weitergegebenen und gemeinsam oder gegeneinander verarbeiteten Traumata.
Ja. Oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber klar, Freundschaft und auch komplizierte Freundschaft und bei allen komplizierten Gefühlen füreinander da sein, ist auch ein wichtiger Teil. Das stimmt schon, auf jeden Fall.
Und weißt du, was ich total faszinierend finde, was ich, glaube ich, so noch nie so richtig erlebt habe? Klar, Senta ist auch eine ganz wichtige Figur, die bei der eine junge Frau, aus deren Sicht viel erzählt wird. Aber ich glaube, ich habe noch nie die drei anderen zentralen Figuren, wenn man jetzt diese beiden Bücher als sozusagen als Paar, als zusammengehörende Bücher, als einen Text so ein bisschen wahrnimmt, sind natürlich Hannah, Silvia und Evelyn. Und alle drei lernt man im Laufe dieser beiden Bücher als Babys kennen. Das finde ich total ungewöhnlich.
Ja, stimmt.
Also
stimmt,
du hast eigentlich... Ja, du hast tatsächlich auch drei Babyporträts geschrieben und es sind auch völlig unterschiedliche Babys. Und das finde ich total faszinierend, weil ganz unterschiedlich mit diesen Babys ja auch umgegangen wird. Also das erste Baby, Evelyn, wird, ich würde jetzt mal sagen, wird aufgegeben, verlassen, losgelassen und findet Liebe eigentlich an einem überraschenden Ort sozusagen, und das zweite Baby, Silvia, ist einfach, ich meine, das ist so rührend, wie Evelyn um die Zufriedenheit ihrer Tochter, als die ein Baby ist, kämpft, weißt du, was ich meine? Also, wow. Und dann, und Hannah ist halt so, Hannah findet dann irgendwie, ist so ein Baby, was offensichtlich sehr resilient ist und was überall so, sie kommt im Wäschekorb klar, hinten im geklauten Auto, und sie kommt mit ihrer Oma aber auch ganz schön gut klar. Das fand ich total faszinierend, weil Babys sind ja eigentlich wirklich immer nur so, oft so Requisiten, aber bei dir im Grunde genommen hast du eine, du hast eigentlich, schreibst
Charakterstudien des Säuglings. Naja, aber es ist ja auch tatsächlich so, wirst du ja vielleicht bei deinen eigenen Kindern auch festgestellt haben, dass Babys tatsächlich sehr unterschiedlich sein können. Und Hannah ist halt so ein, irgendwie Kreuzberger Partybaby, die kannst du halt überall mitnehmen. Ja. Das macht ja gar nichts aus. Und Silvia ist halt ein sehr diffiziles, unzufriedenes Baby, das sehr viel Nähe braucht. Und ihre Mutter hat struggelt halt damit, weil sie diese Nähe, glaubt, diese Nähe nicht geben zu können. Ich habe aus der Zeit, ich habe mir so einen einen Mütterratgeber aus dieser Zeit, also aus den 50er Jahren, besorgt dafür, weil ich mal so wissen wollte, wie so quasi die herrschenden Doktrinen zum Thema Säuglingspflege waren in dieser Zeit. Und es ist natürlich genau das, was du vermutest, einfach wirklich noch so durchsetzt von diesem nazi-esken zu viel Nähe ist schlecht fürs Kind und bloß nicht verwöhnen und Milch nur alle 4 Stunden und nicht ständig hochnehmen, nicht ständig tragen, auf gar keinen Fall mit ins Bett. Schreien lassen, ist gut für die Lungen und so weiter. Also dieser ganze Diskurs von zu viel Nähe zwischen Mutter und Kind ist schlecht fürs Kind, auch wenn es natürlich total kontraintuitiv ist, auch für eine junge Mutter, sich nicht um ihr schreiendes Kind zu kümmern. Mhm. Und das stelle ich mir so schrecklich vor. Also wenn du eigentlich, dein Instinkt ist ja eigentlich ein anderer. Und wenn du dann aber die ganze Zeit eingetrichtert bekommst, du schadest deinem Kind, wenn du diesem Instinkt nachgibst. Das ist ja auch furchtbar. Also wie man darüber nicht bekloppt werden kann, ist die Frage.
Ja, absolut. Also das ist das, das hat meine Mutter noch aus meinem Geburtsjahr 1969 erzählt, dass im dem katholischen Krankenhaus, wo sie mich in Koblenz zur Welt gebracht hat, damit sie mich dann da irgendwie bei meiner Oma lassen und zurück nach Berlin gehen kann, um zu arbeiten, dass da halt auch die Babys sofort von den Müttern getrennt wurden und sie und die anderen Wöchnerinnen lagen da und haben ihre eigenen Kinder im Nebenraum schreien und weinen gehört und alle 6 Stunden wurden die ihnen angelegt für eine halbe Stunde und dann waren die wieder weg. Und ich würde sagen, also meine Mutter hat so ein bisschen zu Melodramatik geneigt und hat da, also hatte, das meine ich insofern, als sie oft so schwierige psychologische Prozesse eigentlich fast wie eine Autorin an so einzelnen Ereignissen oder Szenen festgemacht hat. Aber meine Mutter hat das durchaus als Quelle ihrer Depression irgendwie oder als Trauma erlebt.
Ja.
Und ja, das ist genau dieses Nazi-Erbe. Ja.
Du, und das war noch ganz lange so. Also ich bin 1979 geboren und meine Eltern haben mir ausführlichst erzählt, dass sie wirklich, also einiges unternehmen mussten, um ein Krankenhaus zu finden, in dem das eben nicht gängige Praxis war. Krass. Also wo erstens die Väter tatsächlich bei der Geburt dabei sein konnten und nicht aus dem Zimmer geschickt Krass. Wurden. Und wo das Baby bei der Mutter geblieben ist nach der Entbindung und nicht einfach weggenommen wurde.
Wahnsinn. Okay, ja. Das hätte ich jetzt wirklich, also ich hatte wirklich gedacht, das ist für mich interessant, weil ich dachte, dass dieses katholische Krankenhaus in Koblenz 1969 noch so ein letzter Außenposten.
Nee, das war noch ziemlich lange so.
Okay.
Ja.
Wow, also das hilft mir tatsächlich ein bisschen bei meiner eigenen, beim Nachdenken über meine eigene Geschichte, weil ich mich durchaus manchmal auch gefragt habe, naja, musste das denn sein, hätte man sich nicht ein anderes Krankenhaus suchen können, wenn meine Mutter die Geschichte dann zum 10. Mal erzählt hat, aber offenbar höre ich, dass es selbst der Mann es versucht hat und auch sicherlich dann 1969 in Koblenz nicht möglich war. Mensch, aber guck mal, und das ist ja auch das Tolle, das finde ich halt, also das ist genau auch dann tatsächlich, wie wir es eben auch bei unseren eigenen Eltern erlebt haben und das ist ja auch das Schöne an, das ist genauso bei euch, ist es immer so unheimlich still. Das Buch handelt dann natürlich auch davon, dass es trotzdem, also von diesen Liebe finden und Liebe geben und auch unter Umständen in Evelins Fall vielleicht auch Liebe empfinden, obwohl es einem wirklich, wirklich, wirklich schwer gemacht wird durch die äußeren Umstände und durch die Strukturen der Gesellschaft. Das ist eigentlich auch eine sehr heroische Muttergeschichte immer wieder in dem Sinne, finde ich.
Heroisch weiß ich nicht, aber ja, vielleicht. Auf eine Art.
Ach nein,
aber also komm, ja.
Das fängt damit an, dass eine Frau ein Auto klaut und durch russisch besetztes Gebiet fährt, um ihre kleine Tochter irgendwie, auch wenn sie es selber nicht so aussprechen würde,
in den goldenen Westen zu überführen.
Ja, so nicht, aber du, komm, es ist schon.
Ja, ja.
Also ja, es ist, also Silvia, das ist aber gerade der Witz, darum ist es ja nicht trivial, weil Silvia das so nicht empfinden würde. Das braucht lange, bis sie merkt, dass sie vielleicht sogar was Gutes gemacht hat und nicht einfach nur was Hilfloses. Und das wird ja auch, es wird einem ja auch nicht meterbreit aufs Brot gestrichen, ja. Du, wo wir schon so nah irgendwie am Text sind und du hast ja am Anfang, mich würden jetzt mal 2 Sachen interessieren. Du hast das mit dem Fleisch und dem Wurstsalat gesagt. Ja. Tut mir leid, dass ich darauf zurückkomme. Es liegt natürlich daran, dass meine beiden Lieblingsgerichte sind und ich mich selber natürlich auch gefragt habe, inwieweit ich dich da als Freund und als Kollege im Stich gelassen habe und warum ich das überlesen habe.
Denk mal drüber nach.
Ich komme da zu keinem Ergebnis. Es ist ja so ein bisschen einer so ein bisschen willkürlichen Entscheidung in junge Frau geschuldet, dass dein Buch überhaupt in Schwaben spielt, oder? Also ich meine...
Jein. Also ja,
erklär mal, wie kam das eigentlich und wie hast du zum Schluss bis zur Kollaboration mit Claudia Schumacher, bist du an deine innere Schwäbigkeit gekommen?
Also, ja, also das war nur halb zufällig, weil tatsächlich junge Frau ja noch ein kleines bisschen tatsächlich meine Familiengeschichte mitverhandelt und die führte dann tatsächlich in die Nähe von Stuttgart. Also meine Großmutter, die so ein bisschen das Vorbild war für die Evelyn, zumindest im ersten Band, ist dann eben mit ihrer besten Freundin nach Stuttgart gegangen und hat da deren Bruder geheiratet. Mein Großvater. Also das ist alles noch verbürgt so. Jetzt in der neuen Geschichte, also im neuen Buch, alles, was danach passiert, ist wirklich frei erfunden, aber das ist noch verbürgt und deswegen spielt es da. Es hat, aber das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gestanden. Ich hatte die Szenerie nach Esslingen verlegt, aus zwei Gründen. Erstens wollte ich einen Ort in der Nähe von Stuttgart, der nicht so stark zerstört worden ist im Krieg, weil ich wollte, dass der besonders hübsch aussieht, um so einen Kontrast zu bilden zwischen der inneren Verfasstheit einer Figur, die da eine Rolle spielt in der einen Szene in Junge Frau und eben der Lieblichkeit der Szenerie. Und Stuttgart ist nun mal sehr krass zerstört worden, aber Esslingen eben nicht. Und außerdem kommt mein lieber Freund Boris aus Esslingen und ich wollte ihm ein kleines Osterei da reinbasteln. Damit er sich freut, falls er das Buch liest. Naja, und ich hatte ja gar nicht vor, eine Fortsetzung zu schreiben. Und dann hatte ich mir natürlich damit ein Ei gelegt irgendwie, weil jetzt recherchieren, wie in Esslingen in den 50er Jahren das Stadtbild war und wie die Straßen hießen und wo der Sportplatz war und wo welche Kirche und so, natürlich quasi der Aufwand hätte in keinem Verhältnis gestanden zu dem, was es mir genutzt hätte. Deswegen ein fiktiver Ort namens Ildingen. So, wie habe ich das gelöst mit der Schwabifizierung dieses Textes? Also, ich selber habe da nie gelebt, aber meine Mutter ist Schwäbin und insofern habe ich das Gefühl, dass ich, das ist jetzt nicht total reine, pure kulturelle Aneignung ist, die ich da betreibe. Auf eine Art ist die Provinz auch überall ähnlich, muss man sagen. Also ich bin halt in der hessischen Provinz aufgewachsen und ich habe Schwiegerfamilie aus der Eifel, auch eine sehr spezielle Form von Provinz und kenne deswegen so ein paar Mechanismen. Das Einzige, was ich halt nicht kann, ist Schwäbisch. Also ich kann jetzt auch, wenn ich diese Textpassagen vorlese, bei Lesungen muss ich immer vorher den Disclaimer davor schicken, dass ich das nicht so lesen kann, wie man es vermutlich hören sollte, weil ich nichts schlimmer als einen Dialekt imitieren, den man nicht beherrscht. Und Claudia Schumacher, die übermorgen auch meine, also am Donnerstag meine Buchpremiere moderiert.
Sehr schön.
Die ist für Schwäbin. Die
es noch zwei, drei Restkarten gibt, wenn dieser Podcast droppt.
Genau, absolut. Du bist ja leider nicht da, weil deine Tochter Geburtstag hat und sind natürlich. Das sind so Abwägungen, da muss halt jeder irgendwie selber wissen, wie er da.
Regretting, Hashtag Regretting Fatherhood.
Genau. Genau, und Claudia Schumacher war so lieb und hat das Manuskript nochmal auf Schwabismen und bessere Schwäbischkeit. Als meine persönliche Schwabistikerin hat sie das nochmal durchgesehen, unter anderem auch mit ihrer Mutter das zusammen, also nochmal durchgeguckt. Und aber auch ihr ist die Sache mit dem Wurstsalat irgendwie durchgerutscht. Also das ist ihre Schuld, definitiv. Nein, Quatsch. Das war natürlich super nett.
Du hast am Anfang von kultureller Aneignung gesprochen. Ich würde wirklich ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwelchen schwäbischen HörerInnen zu nahe treten zu wollen, ich würde sagen, schwäbische Menschen haben sich so viel Kultur angeeignet in Deutschland.
Ja, ich meine, ich lebe in Berlin-Prenzlauer Berg. Ja. Ich finde es auch nur fair irgendwie, auf eine Art.
Ich erinnere mich an einen Phil-Cartoon wirklich von vor 30 Jahren, wirklich vor 30 Jahren, Anfang, Mitte der 90er, wo so ein paar Proto-Hipster irgendwie mit in der City hinten einfach so skizziert waren, da drunter stand, wir sind die Schwaben aus Mitte, wir haben uns schon gut eingelebt in Ditte. Und ich finde, das trifft einfach genau. Jetzt wird einfach zurück also du kannst dir, das ist wirklich ganz ehrlich, dieses Thema, das ist aber vielleicht bei deinen vielen du hast jetzt bis Ende des Jahres alleine schon, jetzt schon geplant, ich glaube es sind über 20 Lesungen, es sind auch welche in Schwaben.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vor denen richtig Angst habe. Ja,
das kann ich total verstehen.
Weil natürlich auch die Schwaben untereinander sich voll nicht einig sind über so bestimmte Sachen, also
ja.
Zum Beispiel Claudia ist sich ganz, ganz sicher, dass kein Schwabe jemals von einem Pferdle spricht, wenn er einen kleinen Ausflug mit dem Auto macht. Aber meine schwäbische Großtante, die sehr gern Auto gefahren ist und vielleicht so ein kleines bisschen hier und da Vorbild ist für Tante Betty, die hat immer von einem kleinen Pferdle gesprochen, wenn wir ein kleines Pferdle gemacht haben, nämlich einen Ausflug mit ihrem Auto. Und ich habe auch das nochmal verifiziert bei meiner Mutter und bei anderen, aber sie sagt, das hat sie noch nie gehört. Also auch innerhalb des Schwabentums gibt es widerstrebende Meinungen und ich habe ein bisschen Angst, dass ich da zwischen alle Fronten gerate. Also mal gucken, wie ich wiederkomme von dieser Lesetour. Wir werden sehen. Ja,
ich glaube, du wirst auf dieser Lesetour, oder ich hoffe es, dass du sehr viele Tupperdosen mit von
mit Wurstsalat bekommst.
Wurst und Fleischsalat bekommst, yeah. Damit Menschen dir dem, also ich meine, das wäre eigentlich das schönste Outcome dieser ganzen Geschichte, wenn es dazu führen würde, dass Leute dir ihre Wurst- und Fleischsalat-Rezepte demonstrieren.
Ich möchte einfach immer weiter schwabifiziert werden, innerlich und äußerlich, bis ich mich wie ein Fisch im Wasser dort bewege und es keinem mehr auffällt.
Also vor allem gegen die kulinarische Schwabifizierung spricht
wirklich. Da ist überhaupt nichts, absolut nichts einzuwenden.
Gar nichts.
Im Gegenteil.
Du hast gerade davon gesprochen, dass die Provinz natürlich überall immer irgendwie gleich ist. Und ich als jemand, der großelterlicherseits in der norddeutschen Provinz sozialisiert ist und da teilweise seine Ferien verbringt, habe ich mich natürlich sofort wiedererkannt in den Abendgeräuschen auf Seite 16, wenn dann so langsam
die Kreissäge. 116,
wenn langsam die Kreissäge verstummt und man hört dann die Mauersegler streichen übers Feld, die Kreissäge verstummt und so weiter. Und das ist so ein sehr schöner, sinnlicher Eindruck dessen, wie es sich dann so, ja, wie das Landleben eigentlich sich anhört und wie es sich vielleicht auch anfühlt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, auf dem Dorf zu leben? Ich bin echt so gerade so voll. Juli C. 2007 mäßig drauf, so hey, ich ziehe aufs Land und so weiter.
Ja, du hast jetzt eine Adresse auf dem Land. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, in einem sozusagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in so einem quasi, jetzt fange ich nochmal ein ganz neues Leben an, könnte ich mir vorstellen, richtig aufs Dorf zu ziehen. Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist so die Vorstadt. Also das möchte ich nicht.
Oh mein Gott, ja.
Ich möchte entweder wirklich in der Stadt sein oder ich möchte richtig auf dem Land sein. Und ich hätte mir das früher nie vorstellen können, aber ich glaube, es ist auch so eine Altersfrage. Ich kann es mir immer mehr vorstellen. Ja, aber es ist natürlich auch, dann da wirklich da zu leben, dann ist man halt auch wieder drin in dieser sehr speziellen Gemeinschaft, die ja alles Mögliche mit sich bringt. An sozialer Kontrolle und jeder weiß natürlich immer über alles Bescheid. Das kann auf eine Art sehr, sehr stützend und gemeinschaftsstiftend sein und es kann natürlich auch wahnsinnig beengend sein. Deswegen, wenn man in der zweiten Lebenshälfte aufs Dorf zieht, ist vielleicht aber nochmal was anderes, als wenn man da aufwächst und sich da wegwünscht. Also ich wollte ja auch immer weg aus meinem Dorf, was eigentlich fast eher so ein Vorort war und gar nicht so richtig, richtig super dörflich, aber trotzdem, fuhr halt nur einmal in einer Stunde ein Bus.
Wir sind ja auch wirklich, ist mir dann vorhin nochmal klar geworden, zwar 10 Jahre versetzt, aber wir sind gar nicht so weit entfernt voneinander zur Welt gekommen.
Ja,
also,
stimmt.
Keine 50 Kilometer, würde ich sagen, oder? Also es fällt mir immer so ein bisschen schwer, die Entfernung im
Koblenz. Ist schon ein bisschen weiter weg als 50 Kilometer, glaube ich. Aber Vater Rhein verbindet uns schon seit langer Zeit, lieber Till.
Oh, wann machen wir denn unsere
Wann machen wir unsere Rheingau-Tour?
Rhein, genau.
Das müssen wir echt mal machen. Oh, das wäre so schön. Das müssen wir echt mal machen. Das machen wir
das
mal.
Das wäre wirklich cool. Ja. Also mich hat es auch beschäftigt mit der Schwäbischkeit, weil du weißt ja seit längerem, dass ich seit längerem an einem an einem Roman arbeite, der in München spielen soll, und wo mir auch tatsächlich vom Münchner Verlag schon gesagt worden ist, ob ich denn dann vielleicht irgendwie der Richtige bin.
Du hast ja da immerhin gelebt, mal in München.
Ich habe da, ja, sofern man den Besuch einer Journalistenschule als Leben bezeichnen kann.
Na komm.
Ich habe da aber, ja, stimmt. Und es war letztendlich auch, es war in den 70er Jahren, da wird auch das Buch wieder spielen. Also es war 1989, was in München, das sage ich jetzt wirklich, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen oder zu können, in München wirklich Ende der 70er war, eigentlich auf eine Art, kam mir jedenfalls irgendwie so vor, lustig. Na, egal. Und ich habe dann also auch immer so gedacht, das ist natürlich ein Problem. Ich finde, es ist immer, Dialektumschrift ist, finde ich, immer super schwierig. Mir rollen sich selber auch tatsächlich immer so ein bisschen die Zehennägel auf, wenn ich das zum Beispiel bei die Architektin mit dem Berlinischen gemacht habe. Aber in Münchnerisch könnte ich nun wirklich überhaupt nicht. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht,
sondern nicht einfach immer mal nur so ein Mai einführen oder so, einfügen.
Wow, ich glaube, du hast wirklich gerade
so
die vier HörerInnen, die wir noch in Bayern hatten, haben wir, glaube ich, wirklich gerade verloren. Ey. Wow, Alina, danke. Wirklich meine ganze, ja gut, ich hatte noch schlimmer,
Sommer.
ich hatte noch.
Was denn, lass mich.
Ja, total. Ich bin begeistert. Ich meine, hervorragend. Heribert, machst du ganz schön. Ja. Ich wollte mir sozusagen einen Dialekt ausdenken, weil ich gedacht habe, das wäre es doch eigentlich, dass man sozusagen wie so eine sowas erfindet, was so unmittelbar, also was halt merkbar unauthentisch und produziert, aber doch so ein bisschen ähnlich ist. Aber das war mir zu kompliziert, und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich das Ganze aus der Sicht eines norddeutschen Teenagers erzählen lasse.
Damit bist du dann fein raus.
Die überhaupt kein Ohr dafür hat und alles mehr oder weniger in indirekter Rede wiedergibt. Ich könnte mir natürlich aber auch einfach, so wie du, jemanden suchen, die sich auskennt in München und die mir sagen kann, wie man da spricht und gesprochen hat. Oh, das ist so kompliziert, da muss ich wieder jemanden anmailen.
Frag doch mal deinen Freund Heribert, der hat doch jetzt eine ganze Menge Zeit. Vielleicht.
Wieso? Wieso hat er so viel Zeit?
Weiß ich nicht, ist er nicht quasi in Pension und vielleicht offen für derlei Dinge? Oh, kann er? Ich nehme einfach nicht mehr teil am tageszeitungsjournalistischen Diskurs, deswegen weiß ich das nicht so genau.
Nee, ich frage meinen Freund Andi.
Den ja, oder? Andi. Ja, stimmt, frag den Lebert Andi. Ja. Komm, ja,
das also
finde ich schön, soll's, wenn ihr da nochmal eine kleine Kollabo habt, irgendwie ihr zwei,
ja,
Knuffelkäfer.
Absolut.
Ja,
sehr da schön. Da freue ich mich. Sehr schön, danke, dass du mir auch noch ein bisschen geholfen hast.
Bitte. Mensch, Lob, Dank. Was noch, Till? Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Ja, das mit dem Dank vor allem ist, ich weiß, ist ganz, ist ganz ungewöhnlich.
Ja,
ich habe jetzt noch, ich muss mal, ich will eigentlich jetzt nicht so einen harten, ich will jetzt nicht so einen harten Bruch machen. Ich wollte eigentlich tatsächlich. Ja, ich wollte noch darauf eingehen und doch, das tue ich jetzt auch, dass das Buch ja auch die Geschichte eines sexualisierten Übergriffes am Ende dann ist in der Vergangenheit. Jetzt habe ich irgendwie auch so ein bisschen, ich merke, dass die Frage, die ich mir überlegt habe, eigentlich auch ein bisschen, ich wollte dich eigentlich fragen, das habe ich mich nämlich sozusagen gefragt, ob Silvia jemals ihrer Tochter Hanna erzählt hat, was ihr in ihrem Leben widerfahren ist. Im Grunde genommen habe ich gemerkt, dass ich jetzt eigentlich doch ein Buch lesen möchte, in dem ich die Mutter-Tochterschaft von Silvia und Hannah. Hannah als Tween oder als Teenagerin und Silvia als Mutter einer Teenagerin. Also nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieses traumatischen Erlebnisses in der Biografie von Silvia, habe ich echt gemerkt, dass ich nach so einem Text wirklich ein Bedürfnis habe. Wie gehst du damit um? Wirst du dieses Bedürfnis erfüllen?
Ich möchte all deine Bedürfnisse erfüllen. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich das. Ist noch nicht so ganz, so ganz klar. Aber wird sie ihr davon erzählen? Nee, das glaube ich nicht.
Echt, ja.
Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das tatsächlich selber so stark für sich als sexuellen Übergriff begreift, obwohl es natürlich zweifelsohne einer war. Aber ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wie ganz, ganz viele, wenn nicht sogar die Mehrheit der Frauen zum ersten Mal Sex hatte, in so einer Form von Überwältigung, mit der man irgendwie nicht so richtig gerechnet hat und dann halt irgendwie mitgemacht hat, weil man dachte, ja, Gott, mal so ist es auch offensichtlich, so muss es irgendwie sein, man bringt es halt hinter sich. Und das Trauma ist eigentlich eher das, was danach passiert. Also damit möchte ich sozusagen diesen Übergriff überhaupt nicht kleinreden, aber ich glaube nicht, dass sie davon ihrer Tochter erzählt.
Ja, weil
das, glaube ich, keine Gespräche sind, die zwischen Müttern und Töchtern so in dem Sinne in dieser Zeit so stattgefunden.
Ja, es ist wirklich, also erstens, jetzt wo wir drüber sprechen, ich verstehe, was du meinst, und es ist ja auch so, dass dieses Ereignis für Silvia in bereits in bei euch ist es immer so unheimlich still ein Abschluss, also sie handelt ja sozusagen 15 Jahre später oder weiß nicht genau, 15 ist glaube ich nicht ganz, doch ungefähr 15 Jahre später, also sie handelt ja in der erzählten Zeit des Buches und es kommt sozusagen zu einer, ja, also sie wird ja nochmal aktiv.
Ja, und ich glaube, dass sie natürlich sehr viel später erst wirklich begreift, was ihr damals widerfahren ist und dass das falsch war, aber dass sie in dem Moment selber das möglicherweise nicht so, eben nicht so empfunden hat, sondern das als zwangsläufig empfunden hat, irgendwie auch ein bisschen ihre eigene Schuld und naja, so ist es halt. Ja. Und dass die Vorstellung von, das war nicht in Ordnung, das war nicht richtig und alles, was daraus gefolgt ist, war es auch nicht. Dass dieses Gefühl erst viel später einsetzt.
Das ist, hast du eigentlich das Buch Schneeflocken wie Feuer von Elfie Konrad gelesen?
Noch nicht, aber ich möchte
es nicht. Das ist total faszinierend, ganz toll sein. Weil das, also ich lese es gerade und habe es sozusagen auch parallel gelesen und es ist eine ähnliche Geschichte, die tatsächlich auch, also es spielt, also die, das Ereignis, dem die Erzählerin da die ganze Zeit aus der ihrer heutigen Erwachsenen-Sicht nachspürt, hat vielleicht historisch gesehen jetzt 10, 15 Jahre vorher stattgefunden, aber es ist wie so ein, wirklich wie so ein, also man kann die, es ist ganz interessant, weil es geht eben auch darum, wie die Erzählerin beschreibt, wie sie etwas als eigene Verführung sozusagen wahrgenommen hat, während es stattfand und was sie halt Jahrzehnte später oder Jahre später oder vielleicht schon Momente später anders eingeordnet hat. Und es ist total faszinierend, die beiden Texte versetzt oder gleichzeitig oder hintereinander zu lesen. Ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
Das freut mich, ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig naheliegend, weil es ganz, 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 ganz vielen auf eine Art irgendwie so gegangen ist. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht als irgendwie Silvias zentrales Trauma, das finde ich irgendwie schrecklich, irgendwie der sexuelle Missbrauch als das zentrale Trauma, aus dem sich dann alles andere erklärt, ist diesen Stellenwert hat es nicht im Buch. Aber ihr werdet es ja sehen, wenn ihr es eventuell lest.
Nee, es ist Teil des Gewebes, aus dem diese damalige Welt besteht. Ja. Und es wird dadurch nicht in den Hintergrund gerückt, aber es ist ganz klar, es gehört einfach zu den Strukturen der Realität, wie sie da ist. Ja. Ja, trotzdem, also ich. mir persönlich fällt es immer schwer, bei einem Buch nicht gleich schon wieder über das nächste zu reden. Aber ja, ich sage einfach, dass ich mich wahnsinnig freuen würde über eine Kindheit eine Kindheit in den 90er Jahren und eine Teenagerzeit Anfang der 2000er und über Mutterschaft in dieser Zeit zu lesen, vielleicht eines Tages. Wünschen kann man sich ja alles, wahr?
Kann man sich auch vieles, ne? Ja, also ja, könnte passieren. Klar.
Oh Mann, also ich bin wirklich, ich fand es total schön, das mitzuerleben wieder in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, in denen du an dem Buch gearbeitet hast.
Ja, und das freut mich. Ich finde es so lustig, ja, du hast es jetzt am Anfang so irgendwie kurz beiläufig fallen lassen, aber du hast ja quasi in der Zeit, in der ich noch so die letzten Dinge gemacht habe, hast du schon wieder irgendwie ein Danowski geschrieben. Das ist
ja, das the Wahnsinn. Und ich bin ja, einerseits bin ich froh darüber, andererseits bin ich nicht froh darüber, aber es ist, wie es ist. Und darüber reden wir ein andermal.
Okay.
Für mich war es total schön, das mitzuerleben. Ich finde es wirklich, also das ist auch, ich merke tatsächlich auch, dass das Schöne für mich an der Podcast-Erfahrung ist, dass man einfach, dass wir so ein bisschen gezwungen und angehalten sind, diese flüchtigen Schreibmomente, also sowohl die Probleme als auch dann die positiven Ergebnisse oder die positiven Augenblicke, dass wir einfach so eingeladen und gezwungen sind, um den Podcast zu machen, das alles nochmal festzuhalten. Und für mich ist es wirklich auch wieder was ganz, ganz Besonderes, das Buch in den Händen zu halten. Und vor allem finde ich, dass es wirklich so ein wahnsinnig schönes und liebevolles und unterhaltsames und vielschichtiges Buch ist. Und auch jetzt wieder beim nochmal lesen und selbst wenn ich jetzt zurückblättere und so, ich bewundere einfach so wahnsinnig, wie auch handwerklich, wie toll du immer und wie effizient und trotzdem nicht gehetzt du zum Beispiel so Szenen einführen kannst. Also das ist einfach ein super Buch. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, danke du Lieber, das freut mich sehr.
Es gibt noch Karten für
eure, wieder ein Podcast-Baby.
Auf. Ja, es ist wieder ein Podcast-Baby und es gibt noch Karten für eure Premiere und wir beide, ich darf dich in der langen Nacht der Literatur in Hamburg am 2. September im Büchereck Nienhof Nord moderieren, da freue ich mich auch total
drauf. Ich mich auch, dafür gibt es allerdings keine Karten mehr, das ist ausverkauft. Wofür es aber, glaube ich, noch Karten gibt, ist unsere 100. Sexy und Bodenständig Folge in der Lettretage in Berlin am 26. September. Ein Event, auf das ich mich wirklich mindestens so doll freue wie auf meine Buchpremiere. Ich sag's, wie es ist.
Ich mich auch.
Das wird super.
Und da kommst du bald nach Hamburg und wir planen das und das wird wirklich richtig, richtig schön.
Es wird ehrenlos. Es wird super. Juti, guck mal, Stunde voll gemacht mit meinem Buch. Krass.
Naja, wir hätten nur ewig weitermachen können. Aber nächstes Mal reden wir über Verwahrlosung.
Ja, auch.
Als Kontrastprogramm.
Ja, herrlich. Aber dann ist ja auch schon, dann fängt ja der Herbst so ein bisschen an, dann ist auch wieder Poncho-Zeit und dann hoffe ich, dass du entsprechend gewandet bist.
Geil, ja, klar.
Ne? Sehr schön. Dann bis bald, lieber Till.
Alles Gute, mein Lieber.
Bis dann.
Bis denne.
Tschüss.
Tschüss.